Platz. Patrick Kane trifft, es steht 1-1.
Gar nichts, Anja, dann denke ich, aber ja, vielleicht hat er recht.
Immer noch Kevin Langton. 57. Spielminute, ist das der Liga-Erhalt?
Haben wir jetzt schon vorher im Powerplay gesehen, wo wir wieder hatten, wo wieder schon viel gesagt hat, eine Katastrophe war.
Ja, nicht zufrieden, natürlich nicht.
Und wer trifft? Der Mann, der schon gestern dreimal getroffen hat. Der Topscorer, Daniel Brunner. Und kein einziges Stadion bringt es her. Eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat.
Wir haben einfach in die Hose geschissen.
Es wird ein Hirtspiel, das wissen wir. Ja. Wir sind bereit.
Oh, genau. Genau. Genau.
Wir sind auch bereit zur zweiten Folge vom Flip-Pass und aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben gemerkt, es war ein kleines anderes Intro gewesen als das erste, also sehr viel war gleich gewesen, aber es war ein bisschen kürzer gewesen. Und das hat einen Grund. Wir haben nämlich erstaunlicherweise recht viele Rückmeldungen schon bekommen. Da sind wir fast ein bisschen überrascht gewesen auf die erste Folge und mehrere Mal ist gekommen, das Intro sei ein bisschen lang für einen Podcast. Das müsste kürzer sein, da müsste es losgehen. Ich persönlich, für mich könnte es natürlich noch länger sein. Ich habe das zusammengeschnitten, ich höre das gerne. Aber habe jetzt auf die Schnelle heute Morgen schnell noch eine kürzere Version gemacht. Ich bin noch nicht so zufrieden damit. Aber ich lasse mir einfach so ein bisschen offen die Freiheit nach Lust und Laune. Ich habe es länger, es kürzer. Wie wir gerade wollen, oder? Siehst du das auch so?
Ich würde sagen, relativ flexibel und anpassungsfähig. Vielleicht tut man sich ja irgendwann wieder auf die neue Begebenheit anpassen. Ich habe gleiche Feedbacks bekommen wie du. Wir haben das ein bisschen unabhängig voneinander bekommen. Und es ist etwas so das Gleiche zurückgekommen. Und darum heute mal ein bisschen kürzer, das ist gut.
Hast du noch Rückmeldungen bekommen?
Also, ja, ich habe gerade eine anhängen.
Die wir noch aufnehmen außer jetzt das Intro.
Ich hänge jetzt eins an, und zwar war das mein Ausdruck Youngster. Ich habe den Ausdruck Youngsters verwendet beim Liquid Reichle, was durchaus zutrifft, nach wie vor. Aber auch beim Ian Derungs, der ja, nicht mehr 21 ist. Ich habe heute nachgeschaut, noch auf dem Duden. Es ist nicht klar definiert, das kommt je nach Land, ist das ein bisschen verschieden. Aber man kann so, glaube ich, bloß minus sagen, wie auch gestanden ist, 21. Bis 21 dürfen wir ihn noch Youngster nennen. Und somit, das war ein Feedback, das ich bekommen habe.
Ja, wir können auch pingelig sein, aber wir wollen auch korrekt sein. Und dann ist das kein Youngster mehr. Ab sofort, bitte. Ja, genau. Wir sehr gerne Rückmeldungen. Schreibt uns via Social Media, Instagram, Twitter, X, Entschuldigung, Facebook, überall findet ihr uns unter Flippass, meistens at Flippass99, die beste Nummer im Eishockey, die weltweit Nummer 1 hatte und man nimmt sonst. Und, oder sonst sogar per E-Mail flippass99@gmail.com. Anregungen und Kritik sind immer willkommen. Ob wir es dann aufnehmen oder nicht, ist etwas anderes. Gut, und dann, es ist losgegangen am Wochenende, Meisterschaft, endlich. Und wie es für den EHC Biel gehört, ich kann mich nämlich nicht mehr anders erinnern, startet der EHC Biel einfach mal mit 2 Siegen. Das ist eigentlich immer so, schon fast Tradition. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wenn es mal nicht so hat, ist gelaufen am Anfang. 6 Punkte. Jetzt muss ich dich fragen, ich habe beide Spiele gesehen. Ich weiss, am Samstag hast du einen anderen kommentiert. Aber hast du auch ein bisschen reingeschaut?
Ich habe reingeschaut, selbstverständlich. Ich habe natürlich eben aufgrund von meinem anderen Match, ich bin noch in der Aschua hingegangen und durfte das Spiel erleben. Aschua Davos mit dem Sieg von Christian Wohlwend. Da kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück. Und Biel habe ich mir nachher einfach in den Highlights angeschaut und gewisse Szenen habe ich nochmal angeschaut. Und das ist natürlich, ja, auch wie in der Champions League ist man hervorragend gestartet mit 2 Siegen. Und relativ solid in Lugano, hätte ich nicht erwartet, einen 2-0-Sieg. Bei den Tessiner dort, muss ich sagen, ist auch der Setteri der Mann gewesen, der dort sehr viel entschärft hat, das, was ich gesehen habe. Du kannst mich korrigieren. Und das Bieler Heimspiel, die mit dem du, der im Stadion bist, gehockt, gerne analysieren.
Also ich habe mir eigentlich nur etwas fast aufgeschrieben. Nein, schon ein bisschen mehr, aber ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, wir haben 2 Goalies. Also es ist vor allem, eben, die Goalies haben dicht gehalten, wenn es nötig war, und haben Fehler korrigiert von der Vordermannschaft, die logischerweise im September zum Teil noch nicht so läuft. Und das war einfach der Unterschied gewesen. Also das Lugano-Spiel war ich überrascht gewesen, wie hoch das Tempo war von beiden Teams. Es war wirklich unterhaltsam gewesen, trotz lang keinen Goal. Aber ich habe mir überlegt, mit zwei mittelmässigeren Goalies wäre es vielleicht einfach 3-3 gestanden oder so. Und was mich dort auch sehr hat überzeugt, ist von den Bielern einfach, dass ich glaube, das Selbstvertrauen, das das Team hat, das jetzt so lange zusammen ist, da kann jetzt auch ein neuer Trainer kommen. Aber du hast irgendwie so gemerkt, so, wir bleiben dran. Und nachher nimmt mal einer sich ein Herz wie der Jakovenko, holt den Backhand rein. Und dann ist der Match wie gelaufen gewesen. Du hast gerade gemerkt, Lugano ist gewesen, oh nein, und jetzt die Bieler wieder, es wird schwierig und mit ihrem guten Goalie. Und er einfach souverän heimgebracht. Also, das war wirklich überzeugend gewesen. Beim Zugspiel hat mir auch im ersten Drittel auch gefallen. Und er ist dann schon ein kleines Knurz geworden, das Ganze. Ich habe dann auch gefragt, ist typisch Doppelrunde oder Samstag und so. Aber ja, vielleicht ist man halt vom Freitag auch gerade ein bisschen sehr verwöhnt worden oder so. Aber es war auch okay gewesen. Es hat mir wirklich gefallen, ja, was man hier hat gesehen.
Ja, du hast angesprochen, die Goalies, Harry Setter, Joren van Pottelbergen. Man sagt, also es ist das beste Goalie-Duo von der National League. Ich denke, das ist nicht einmal, würde das auch unterschreiben, dass man wirklich zwei hervorragende Schlussmänner
100% hat.
Und das ist sicher einer der Schlüssel auch in dieser Saison, glaube ich. Ohne starken Goalie ist noch niemand Meister geworden. Und das mit dem Selbstvertrauen, das du sagst, könnte ich mir auch ein bisschen vorstellen, dass das so in dieser DNA innen ist. Vergleich es ein bisschen mit der Schweiz. Früher hast du ohne richtigen Trainer ist die Schweizer Nationalmannschaft nicht gut gesehen an einem WM-Turnier. Und heute spielt es eigentlich nicht einmal so eine Rolle. Man ist auf so einem Niveau. Ob jetzt das der Patrick Fischer ist, der dort auf Bande steht, oder der Ralf Krüger, spielt, glaube ich, nicht einmal so eine Rolle. Und das ist auch ein bisschen ähnlich zu Biel, habe ich das Gefühl. Dass wir jetzt den Matikainen auf den Törmännen haben.
Aber die Schweiz scheitert ja auch immer in den wichtigen Momenten.
Ja, das ist natürlich.
Vielleicht braucht es vielleicht dort schon mal einen anderen Trainer, habe ich schon länger mal gesagt. Aber ja, das ist eine andere Debatte, das können wir dann mal in einer anderen Folge
sprechen. Das ist eine andere Debatte, ich habe das sogar mal in einem Slapshot Pro und Contra geschrieben. Ja.
Aber ich weiss, was du meinst. Ich
meine ein bisschen, dass es nicht mehr so ins Gewicht geht, wie das Album noch war.
Hankerung sieht man eben schon etwas vom neuen Trainer. Also, es wird mehr aggressiv vorgecheckt, das haben wir schon mal gesagt, und auch auf den Körper gespielt. Und das ist mir noch aufgefallen. Und da frage ich mich, wie lange das vor Fitness her möglich ist, so zu spielen. Und jetzt ist noch die Anfangssaison, aber wir wissen, weil das Spieler bis in Finale kam, hatten sie einen kurzen Sommer gehabt. Und mir denkt, das könnte schon kräfteraubend sein. Also am Samstag zum Teilzug ist das schon krass, wie sie irgendwie so zwei Stürmer sind da vorne. Und je nach Spielsituation geht noch ein Verteidiger auf die gegnerische Blaue drin stören. Also der Zug hat recht Mühe gehabt, am Anfang dort irgendwie etwas aufzubauen. Aber wie lange das gut geht, da stelle ich mir noch ein Fragezeichen hinten dran.
Ja, das ist sicher kräfteraubend. Und wie wir ja wissen, Biel ist auch nie vom Verletzungspech verschont. Oder man kann auch nicht Pech sagen, es ist vielleicht auch der grosse Aufwand, den man betreibt. Und immer wieder Verletzte hatte ich auch letztes Jahr. Das Jahr, Anfang der Saison schon wieder. Der Künstler ist immer noch nicht da. Gunti jetzt wieder zurückgekommen. Hischier kurz ausgefallen. Man hat immer ein bisschen Verletzte oder sicher kräftezehrend, das Spiel, ja.
Eine schöne Szene, mir ist aufgefallen, also ist sowieso aufgefallen, weil es ein Goal war, 1-0 gegen Zug am Samstag, die 2-0-Situation vom Hischier und vom Brunner. Das ist mir auch noch so aufgefallen, weil mir denkt, ich habe schon jenste Mal gesehen, als wenn es so ein 2-0 gibt, dass es irgendwie vergügeln, weil du einfach zu viel Zeit hast und zu viel kannst überlegen, aber da einfach sehr, sehr souverän, zack, zack, hin und her, der Goalie ausgespielt und reingehauen. Machst du dich nicht daran, mir denkt, das ist wie so, das bin ich beim Tennis spielen, weißt, wenn du irgendwie zu viel Zeit hast beim Angriffsball und dann hau ich ihn immer raus.
Ja, das kann ich vom Hockey auch sagen, in der unteren Liga. Das ist nie gut, zu lange überlegen und komm, noch einmal ein Pass und zuletzt schießt nicht mal mehr einen. Nein, das waren ja hockeyrätige zwei, die wir dort hatten. Aber wunderschön, ja, ich sage so. Und es hat passt, Doppelpass und ich auch nicht noch auf wirklich, ja, und dann habe ich ein bisschen versenkt. Ja, es war ein wunderschöner Treffer gewesen, ja. Absolut. Hätte man können, nicht machen. In schlechten Momenten hat der Bio auch schon nicht gemacht.
Und auch ein schönes Goal hätte können sein, hat er aber nicht gezählt. Ich war im ersten Spiel gegen Lugano, wo der Koffer ablenkt. Das war, glaube ich, ein Schuss vom Ratgeber, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wo der Schiedsrichter gerade hat abgewunken und er im Video hat natürlich müssen gesehen, dass es overrulen oder overturnen oder wie auch immer, dass es eben kein Hochstock war. Nachher die Videobilder haben nicht so klare Bilder geliefert. Und ich muss dort sagen, es ist ja schon eine lange, lange Debatte. Und im ersten Spiel, ich habe mich einfach wieder aufgeregt, ob komme irgendwie ein Bibel überall. Wenn die erste Szene, und dann hörst du, wie die Schiedsrichter dort sind, ja, ich sehe es nicht, kannst du mir noch die Kamera geben? Und dann ist der andere dort im Zeitnehmerhäuschen, ist irgendwie überfordert, das richtige Bild zu zeigen. Plötzlich siehst du irgendwie der Setteri, weil sie beim falschen Goal sind. Und dann gibt es da den Spiegeleffekt, wo 17 Mal das gleiche Bild kommt. Ah, da bin ich dann einfach wieder als Zuschauer, bin ich dort so, hey, bringt es nicht an, dass man das irgendwie ein bisschen besser irgendwie Bilder bekommt und sonst lässt es einfach sein. Weil ich kann es wirklich auch nicht sagen, ich kann schon zu hoch sein, aber der Schiedsrichter sagt dann auch, ja, schau, hier ist der Stock klar über seine Schultern, wenn ich es richtig habe gehört. Aber der Koffer ist ja klein, also weißt du, musst ja sehen, kannst du auf seine Schultern gehen, ob es dort zu hoch ist, bei der Goal-Umrandung, also Goal-Umrandung bei der Latte, das ist ja die Regel.
Ja, klar.
Ah, du schaffst ja noch beim Fernsehen. Du mir mal ein bisschen sagen, irgendein Ding bin ich wieder gesehen, ach Gott, nein, nicht schon wieder.
Ja, man hat einfach die Bilder, die man hat. Das ist leider Gottes so. Es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen der Liga, schlussendlich zwischen den Clubs, der Liga und dem TV-Partner. Also wir als TV-Partner, ich denke, wir würden gerne mehr Kameras haben. Schlussendlich entscheiden das ja jeweils die Clubs zusammen. Will man mehr? Das heisst, es ist ja immer wieder eine Geldfrage, das ist klar. Wenn man irgendwo noch eine fixe Kamera auf dieser blauen Linie hat, das ist ja schon mehrfach gefordert worden, an der WM hat man das. Ich habe die Bilder auch angeschaut. Es ist schwierig. Das, was die Schiedsrichter hatte, ist sicher nicht einfach. Und dann musst du irgendeinen Entscheid treffen. Eben, die Querlatte war massgebend jetzt gewesen, bei dem Beispiel Hofer. Es ist sehr schwer, das zu entscheiden, denke ich, aufgrund von den Bildern, die man hat. Aber schlussendlich, denke ich, müssen Clubs mit Clubs müssen entscheiden am Ende des Tages. Was wollen wir? Wie viel wollen wir ausgeben? Was ist uns das wert? Sicher wäre es gut für das Produkt Hockey.
Ja, also es war überhaupt kein Vorwurf gewesen.
Nein,
an die Schiedsrichter. Sicher kein Vorwurf. Es sind die Bilder, die man hat.
Ja, man hat einfach nicht mehr Bilder, weil es nicht in dem Paket ist, wo man abgesegnet hat. Ja.
Aber jetzt, wenn ich da noch sagen, bei dieser Hofer-Szene, dort hat mir nicht gedacht, es hat an Kameras gefällt, sondern einfach an Qualität des Bildes. Und dort weiss ich halt nicht, mir ist schon klar, es weiss, wenn ihr NHL und alles hast, so viel mehr Geld im Spiel. Aber die haben ja auch nicht, die kochen ja auch nur mit Wasser. Oder die haben so viel krassere HD-Bilder und Auflösung, dass es einfach besser gesehen ist. Weil dort, ich schaue wenig andere Ligen in Europa, ich weiss nicht, wie es dort ist. Aber irgendwie da, das ist alles verschwommen gewesen. Und sie müssen auf ihrem kleinen Bildschirm schauen. Eben, Stichwort, müsste der War Room kommen. Vielleicht wäre einfach der War Room halt
das mal.
Aber dann kommen wir auf das, was du hast gesagt, die Kostenfrage.
Sie ja, das wäre sicher so entspannend. Ja, das wäre. Der Schiedsrichter aus der Verantwortung. Ihr NHL wird entscheidend getroffen. Der Schiedsrichter ist nicht... Keiner ist böse auf den... Es gibt sicher mal ein paar Pfiffe oder Bauern auf, aber niemand ist böse. Oh, der Schiedsrichter hat jetzt... Weil schlussendlich anonym ist, wer als entschieden hat in diesem War Room in Toronto. Jawohl, kein Tor. Und der Schiri ist echt fein raus. Würde ich als langfristig als schöne Lösung auf die Schweiz empfinden, wenn das so wäre. Aber das denke ich, ist noch ein längerer Weg. Wäre sicher interessant, mal hier auch etwas Offizielles zu hören, warum nicht der Philipp Britz als Schiedsrichterverantwortlicher bei der Liga, wo man da mal könnte in einem Podcast haben. Sonst schneide ich es raus. Und langfristig denke ich...
Ja, das könnte man sicher mal fragen. Ich habe dem seine Nummer.
Ja, ich habe so. Langfristig denke ich, müsste es der Weg sein. Hey, schlussendlich. Der Schiedsrichter macht... Ich habe immer Hochachtung vor allen Unparteiischen. Ich würde den Job nie machen. Ich könnte ihn nie machen. Und gleich wollen wir ja Gerechtigkeit auf dem Eis am Schluss. Dass das effektiv kein Goal oder Goal ist. Und manchmal gibt es halt wirklich Sachen. Wir machen ja auch Fehler, auch der Kommentator. Und wo einfach in den Bruchteilen hast jetzt müssen irgendetwas entscheiden. Und wenn er eben noch ein Rechtsbild dazu hat, oder eben mehr Bilder vielleicht, der Tier ist jetzt wirklich qualitativ. Ich has, ja, es ist eine fix installierte Hintertorkamera. Mehr dazu kann ich auch nicht sagen. Manchmal siehst du eben gewisse Sachen wirklich schlecht. Und jeder macht es nach bestem Wissen und Gewissen, irgendeinen Entscheid zu fällen.
Dort vielleicht noch angehängt, als weiterer Diskussionspunkt, beim Spiel Bern gegen Lausanne war es. Sie sind etwa dreimal oder so eine Szene schauen, ob es 5 Minuten ist oder eben nicht. Wir können jetzt neu auf diese Saison her, können sie näher auch schauen und sagen, oh, das war gar kein Fünfer gewesen. Wir geben jetzt gleich nur 2er oder 7 ganz löschen. Das hat man letzte Saison nicht können, genau. Und ich glaube, das könnte jetzt eben ein bisschen darauf herführen, dass man einfach, wenn man unsicher ist, mal geht der Fünfer aussprechen, weil dann kannst du nämlich schauen. Und ich habe das Spiel nicht live gesehen, er hat es einfach gelesen natürlich, dass sich der neue SCB-Coach, der Jussi Tapola, ziemlich hat darüber aufgeregt, eben, weil sie dann immer ewig gehen Video schauen und eben gute Bilder suchen. Oder? Das ist so, du merkst schon, ein Trainer, der kommt von einer anderen Liga, der sich hier in der Schweiz nicht gewöhnt ist und wirklich im ersten Spiel ruft er einfach schon über das Video Reviews. Das sagt ja schon ein bisschen etwas über unsere Liga, oder?
Ich denke es auch. Ich weiss jetzt nicht, was in Finnland letztes Jahr genau ist gesehen, Sachen Bilder und Review. Aber ich habe das auch angeschaut, die Bilder, was die Band da ausgegangen ist. Und es ist, wie du schon gesagt hast, Moritz, da mit denen, du sprichst mal 5 Minuten Strafe aus, wenn ich ganz sicher bist. Und dann kannst du ja noch schauen. Und dann kannst du immer noch sagen, kenne ich. Das sollte natürlich nicht an der Tagesordnung sein. Wir haben so einen TV-Day gehabt vom Einsports aus, wo man genau die Diskussion auch schon geführt hat. Dort ist der Philipp Britz dabei gewesen, der Marc Wiegand, der Uli Schwarz hat auch etwas dazu gesagt. Das ist relativ komplex und man weiss, dass das könnte dazu führen, dass man eben schneller mal eine 5 Minuten Strafe ausspricht. Ich denke, ja, da muss man sich ein bisschen finden. Es war jetzt gerade ein bisschen unglücklich gesehen, was wir zu Bern hatten, sicher. Und es ist schon länger gegangen. Dort hat man es gesehen, das Interbild ist so weit hinten über der blauen Linie gesehen, man hatte nichts anderes. Um den Entscheid zu fällen, gegen Baumgartner oder eben für. Und ja, ich denke, es ist noch nicht vom Tisch. Und die Liga ist sicher dran, die Diskussionen laufen. Innerhalb von den Refs, innerhalb von der Liga in Zusammenarbeit mit den Clubs.
Sehr gutes Schlusswort für die Videodebatte. Ich bin überzeugt, das ist nicht das letzte Mal, wo wir darüber haben geredet. Ich werde sicher mal wieder kommen. Im einen oder anderen strittigen Entscheid. Gehen wir noch schnell eine Woche weiter zurück. Wir haben ja vor 2 Wochen das letzte Mal zusammen geredet. Und es war ja noch die Champions League Auswärtsspiel in Schweden vom EHC Biel. Schau jetzt, das können jetzt natürlich Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber der Krein sagt mir hier Rögle-Tassen, ist das oder habe ich es richtig gesehen?
Genau, Rögle, BK Engelholm. Haben wir ja jetzt nicht als Gegner gehabt, das ist mir ja auch klar, aber das gibt mir Schwedisch Link. Ja. Und Rögle hat ja in der Vergangenheit viel in der Saisonvorbereitung zu Biel gespielt.
Es ist ein bisschen weit weg, wenn ich mich jetzt probiere zu erinnern an die 2 Spiele. Ich habe auch nicht alles komplett geschaut. Das war ja zum Teil noch am Sonntagnachmittag oder so. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Also, überrascht. Die ersten zwei Spiele, Champions League, haben gewusst, sie waren nicht so gute Gegner gewesen, haben wir, glaube ich, auch so gesagt. Aber wie sie nachher da zum Teil sind runtergekommen von diesen schwedischen Top-Teams, da bin ich auch so schon. Mir dünkt es wieder ein bisschen ein auf die Welt kommen gesehen. Und auch dort, also mit zwei schlechteren Goalies, wäre es auch übler rausgekommen. Aber was ich mich dort näher ein bisschen gefragt habe, ist das so, ja, ist das immer, wo man meint, die Schweiz sei so nahe oder so eine gute Liga, sagt man ja immer nach der NHL und KHL und so. Und wenn es dann gegen schwedische Top-Teams geht, geht es dann nicht. Oder wenn man zurückschaut, Champions Hockey League, sind die Schweizer nie so wirklich ganz, ganz vorne dabei. Was hast du? Du hast ja noch ein Spiel kommentiert. Du kannst vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, was dich dort
ist. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe im Vorfeld ja gesagt, Bio hat dort nichts zu verlieren. Bio kann frei aufspielen. Niemand erwartet, dass du mit 6 Punkten heimkommst. Aber die Art und Weise, wie man den dort verloren hat, hat mich dann gleich auch negativ überrascht. Da muss ich sagen, ich habe diesen Match gegen Weghö, wie man ja so schön sagt, dürfen kommentieren. Und Biel hat dort eigentlich keine Chance gehabt im Spiel. Vielleicht kurz, schnell am Anfang, in den ersten 10 Minuten, hat man jetzt die Möglichkeiten gehabt. Man hat die Schweden nichts zugelassen, hat ein riesen Tempo angeschlagen. Jetzt denke ich, Biel sei, sei auch vom Tempo her recht am Limit gesehen. Man hat den Forster Beat gesehen, der 2-3 Mal einfach überlaufen ist worden. Einfach nicht mehr nachher mögen. Wir wissen, er ist der routinierteste, dafür aber auch nicht der jüngste. Und dort hat man dann gesehen, die Limiten werden aufgezeigt. Vor dem schwedischen Tempospiel. Der Match gegen Färjestad habe ich die Zusammenfassung gesehen, die auch ein bisschen täuscht. Ich habe dort auch noch mit dem Kommentator geredet. Matthias Marti hat dann kommentiert. Und dort war es ein bisschen ähnlich gewesen wie Lugano, was den Goalie anbelangt. Sättery hat ein riesen Match gemacht. Darum war man so lange in diesem Spiel gewesen. Und hat ja sogar noch geführt. Darum habe ich mir gleich ein bisschen mehr erwartet, gegen das Weghören, dass man irgendwie klein die Schweden kann fordern. Ich muss aber auch sagen, der Ayala schießt ein Lattenkreuz. Das hätte ich einen Anschlusstreffer sein können, der halt ja, nicht gefallen ist. Wenn der vielleicht kommt, das ist das, was Bio gefällt hat in Weghören. Die hat zwingend mal ein Goal gebraucht. Und das ist nicht gekommen. Und somit, ist man dort, ja, sind die Limiten sicher aufgezeigt worden. Man hat sicher auch noch nicht das Team gehabt, man jetzt hat, oder? Wir haben, der Hischier hat dort gefällt, in Wecke, in Ferris, in Karlstadt hat er noch gespielt, und der Gunti hat auch gefällt. Der Künstler ist nicht dabei. Man hat noch nicht alle an Bord gehabt, Olafsson noch nicht. Und gleich, die Limiten werden aufgezeigt.
Ja, das ist mir, wenn ich dich hier darf, schnell unterbreche, mir ist dort eben vor allem aufgefallen, bei den schwedischen Teams, die sind einfach auch, über 4 Linien, da gibt es keinen Rhythmus, der bricht. Also weißt du, das geht zack, zack, zack. Und also gerade gegen Färjestad, glaube die ersten 10 Minuten, die haben keine Böcke gesehen, die Bieler. Das war wirklich krass gewesen. Also es ist jetzt auch nicht tragisch, man ist im Wettbewerb immer noch dabei und so, aber das ist schon, und wie du sagst, eben die Goalies auch dort Wahnsinnsleistung gehabt, weil sonst wäre es schlimmer gekommen. Und apropos, das ist jetzt schön, sagst du noch, der Toni Raiola, sein Lattenkreuz. Wir hatten ein beides Spiel und jetzt einmal am Wochenende auch wieder einen Pfostenschuss.
Ja,
wir müssen für den Toni irgendwie einen Spitznamen, der Aluminium, der Toni, der Toni Metal.
Metalla.
Ja, genau, Toni Metalla.
Es ist wirklich so.
Ich hoffe, es geht nicht so weiter.
Ich habe das Gleiche gesehen, wie du. Ja, der Raiola trifft schon wieder die Torumrandung. Der trifft im Moment auch mehr Torumrandung. Wenn er es müsste, vielleicht sie machen ja die Challenge so beim Training, Latte treffen, Pfosten treffen, die Challenge gibt es. Und im Match ist es natürlich sehr genau, aber am Ende des Tages hast du nichts davon. Ich sage ja immer, wenn du am Randig triffst, das nächste Mal, du triffst den linken Pfosten, den rechten Pfosten, das nächste Mal geht er dich. Das habe ich aber noch als Nachwuchstrainer beim SC Lyss den Kleinen erzählt, das habe ich schon wieder einen Pfosten gesagt. Das ist schon gut, der nächste geht dich, jetzt hast links und rechts und der nächste ist drin. Können wir nur hoffen, dass das für Raiola irgendwann ist ja wieder zutrifft. Und am liebsten hätten wir das in den Playoffs und nicht jetzt.
Ja, und er hat ja gegen Zug den Game-Winner geschossen. Punkt. Er hat zwar nicht, glaube ich, dort her, wo er gespielt hat, aber er hat schön Game-Winner die kleine Lücke gefunden.
Ja, genau. Wo eigentlich der Goalie muss zutun, sagen wir dort. Ja, das ist so. Der Nahecke, müsste ein Goalie sein. Aber Raiola hat ihn gefunden.
Ja, und eben auf der Gegenseite, also der Van Poppelberg hat Paraden gemacht, der ist im Powerplay von Zug, die haben das Powerplay auch ihre erste Linie, das ist ja krass, dort mit Jan Kovars, Hoffmann und Marcini, oder, und dort, das ist ja im Publikum recht abgegangen, oder Van Poppelberg einer nach dem anderen gefischt, noch mit der Maske hat abgewehrt und so. Ich glaube, das gibt dann eben auch einen ziemlichen Boost, weißt du, das ganze Team, oder, das ist, wenn du, hey, weißt du, das ist wie, wo der Hiller dann ist gekommen, wenn du weißt, du hast so einen Goalie hingen, wie hat der Klaus zu sagen, geschrieben, es macht die 2 cm grösser und 3 Stundenkilometer schnell.
Ja, ich würde es nur bejahen. Es ist ja so. Wenn du hinten weisst, schau mir, hinten sind wir sicher, dann gehst du mal vielleicht ein Risiko mehr, das ist dann halt die Gefahr. Aber du weisst, hinten haben wir einen, der ist schon so viel mal aus dem See geholt. Und dann erzählst du ja mal, wie man ihn reingeht, weil er ist schon so viel geholt hat. Absolut, die Goalie sind bei you. Ich denke, Biel und Goalie, das ist einfach, ja, das fruchtet. Das geht sogar in Nachwuchs runter. Mehr wollte ich nicht sagen. Marco Streit macht dort sicher auch einen grossartigen Job. Und noch schnell zum Van Pottl Berge oder eben Berge. Wir auf dem Eisport tun das so sagen. Pottl Berge. Ich habe ihn selber gefragt. Er sagt, ich heiße einfach Pottl Berge. Das ist irgendwie gekommen. Und man, eigentlich kann man immer sagen, ich sage ihm wieder Van Poppelberge, so wie er gesagt hat, mir das gesagt.
Ah, weil mit dem Berge. Ich weiß noch, sein erstes Interview nicht gemacht und bei Bio hat unterschrieben gehabt. Bin ich dann zur Schweizer Nazi, mal ein Nazi-Zusammenzug, oder? Dann war er noch zu Davos gewesen. Und dann, der erste Treff, das ist einer, der immer lacht. Er hat immer ein Lächeln auf der Lippe. Das ist also ganz der Jordan Van Poppelberge. Und dann habe ich eben gefragt und er hat gesagt, ja, man würde es schon so sagen. Berche, aber er hat mir auch so gefunden.
Ah,
ja. Im Stil, sag mir, wie es dir im ja, ich glaube schon. Wie hast du so in Erinnerung? Ist jetzt schon ein paar Jahre
her. Also, der tut er auch, je nachdem, manchmal ist dann vielleicht auch denkt, jetzt kommt schon eine Frage. Berge ist gut, fertig, keine Diskussion. Oder eben Berge. Wir haben dann gesehen, Berge. Also. aber sie ist ein flotter Typ. Und das zu den Goalien.
Genau, dann kommen wir doch noch schnell zu Aschwa Davos, wo du hast dürfen kommentieren. Da ist mir natürlich als Zuschauer, wo ich die Zusammenfassung habe, geschaut, ein Interview nach dem Match vor allem geblieben, wo du der Herr Christian Wohlwend hast interviewt. Und ja, ich sage jetzt mal, du kannst nicht deine Meinung dazu sagen, aber was mir ist gut gesehen, das hat etwas noch ein bisschen raus müssen. He? Da ist noch ziemlicher Frust rum, für das er hat müssen zu Davos gehen. Und ja, zuerst so ein bisschen, ich habe ja gerne Unterhaltung, so Zeug gebraucht. Und bis zuerst gesehen, ja, geil, Shots fired. Oder einfach mal so schnell gegen eine ganze Führungsetage. So, ja, yeah, man muss immer Top 3 sein. Und wenn man jetzt Davos nicht Meister wird, ist der Baum am Brennen, so ein bisschen in dem Stil. Aber dann, als ich noch ein bisschen länger bleibe, habe ich gefunden, hey, das ist doch so unnötig. Also weisst du, sie finden sich nicht souverän. Du musst doch nicht näher gehen. Das ist doch geil, du hast jetzt mit deinem neuen Club, der viel schwächer besetzt ist, hast du den alten Club geschlagen, dann musst du es doch einfach souveräner oder ein bisschen mehr zwischen den Zielen oder so. Aber ich weiß auch nicht, wie hast du das erlebt? Du bist ja hautnächter dran gewesen.
Das ist genau so natürlich. Das Highlight von dem Match ist das Interview. Muss ich ja sagen. Also, der Match selber ist an dem Fuss natürlich auch wirklich ein cooler Match gewesen. Ein Top-Match. Besser als das 2-1 Ladler vermuten. Es ist so viel gelaufen. Es ist auch dankbar gewesen zum Kommentieren, kann ich sagen. Es gibt Matches, wo eben der nicht viel läuft. Der bist du als Kommentator viel mehr. Dann musst du irgendwie den Match aufbringen. Und ich habe das Gefühl gehabt, es hat wirklich genug Sachen gegeben, die passiert sind. Wirklich ein gutes Spiel gewesen. Und das Interview, ja. Ich habe ja so gefragt, ich habe ja etwas wollen hören in dieser Art, dass ihm das sehr gut anhege. Habe ich eigentlich so ein bisschen gewartet, gegen den Los, jetzt der Sieg heute, das ist doch das Schönste. Aber dass dann der ganze HCD zuerst mal kommt, mal ein bisschen eine Minute lang über den HC Davos. Zuerst habe ich gedacht, was sagt ihr mir jetzt da? Mission 32, nein, ich Kopf. Es ist wirklich um Davos gegangen. Zuerst habe ich gedacht, ich kann keine zweite Frage mehr stellen. Die Antwort ist so lang. Und er ist dann mal abgeladen worden. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das nicht vom Tisch war bei ihm. Und das hat ihm, er hat seinen letzten Match gehabt in Aschua mit Davos. Dort hat man verloren, nach Penaltyschiessen. Und er ist nachher darauf entlassen worden. Und jetzt ist er wieder zu Aschua. Er hat den ersten Match daheim mit Aschua und schlägt Davos. Also, schönere Geschichte gibt es ja für ihn eigentlich nicht. Ja, ich als Journalist, Interviewer, habe natürlich Freude bei dieser Aussage, dass er dort über das ganze Davos noch einmal muss. Das ist, da kann man Freude haben, wenn einer so viel nachher sagt. Das hätte auch ganz anders sein können. Sie müssen nachhaken und er hat gesagt, das spielt keine Rolle, ob das Davos ist. Oder? Das hat man auch so schon erlebt. Aber das ist, da kann ich nur Messi sagen. Und aus seiner Sicht, vielleicht auch ein bisschen, muss man auf dem zweiten hier lassen sagen, hätte jetzt das müssen. Ich nehme an, er hat das auch nochmal angelost. Und auch aus Sicht von Aschua muss man sich an den Fragen kopfen, ist das unser Coach? Der ist ungern weg. Aha, eigentlich ist das so, wie bin ich halt jetzt, also, das ist so meine Interpretation, jetzt bin ich halt jetzt Aschua. Oder ich wäre eigentlich schon lieber dort. Jetzt bin ich halt zwar schon, jetzt bin ich da, jetzt haben wir es geschlagen, super. Ist auch ein bisschen despektierlich, vielleicht können wir es auffassen, aus Sicht von Aschua. Aber als Westschweizer, ich weiss nicht, wie fest sie dort auf das Deutschschweizer Interview in der Führungsetage eingehen. Aber schlussendlich, die Emotionen, die auch dort einfach ihn überrumpelt haben.
Interessanter Punkt. Also so wie da habe ich jetzt nicht gedacht, genau. Aber was mir dort natürlich näher in den Sinn kommt, vielleicht gar nicht unbedingt wo dort sein. Eben, er hat ja auch schon bei Biel auch im Gespräch gewesen und unter den letzten Kandidaten gewesen, was man so hört und liest und so. Und wenn ich dann eben das Interview sehe, bin ich, sorry, muss ich sagen, ja, zum Glück ist er nicht in Biel. Also ich finde wirklich so gefunden, es geht jetzt einfach nicht. Aber was dort vielleicht noch angehängt, das hat ja, glaube ich, durch Klaus gesagt, Klaus hat es, glaube ich, geschrieben, dass wirklich scheint, der Stoney ist mehr oder weniger überzeugt gewesen von ihm und dass nachher Spieler hätten können verhindern. Also ja, der Zog hat es vielleicht ein bisschen schön blumig geschrieben, aber wenn das in diesem Stil ist passiert, ist ja auch schon interessant, dass das dann auch funktioniert, dass man als Spieler kann wie sich zusammentun und sagen, hey, ja nicht der, verhindert den. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt und gleich auch ein wichtiger. Wenn ich die ganze Mannschaft habe, die eigentlich mit dem Trainer nicht glücklich ist, schon von Anfang an, denke ich, ist durchaus, also als Spieler, wenn du noch kannst, etwas dazu sagen, sie müssen sogar etwas dazu können sagen. Finde ich flott. Das ist eigentlich wie sonst in einer Firma, wenn du immer arbeitest und der Chef wechselt, einen Wechsel von der Führung, wo du dort noch kannst mitreden, finde ich das grossartig und wäre eigentlich auch wünschenswert, dass das so wäre. Ich denke, in einer Zeit, wo man das durchaus, wo das Platz hat, sogar auch unbedingt zwingend muss gemacht werden. Denke.
Gerade bei einem Club wie beim HC Biel, wo für das ja bekannt ist, dass man viel tut, so ein bisschen, also es ist so ein bisschen ein Erbe vom Anti-Törmännern, oder, dass man sehr viel auf die Spielerwünsche eingeht, auch was Regeneration betrifft und alles so, dass man eben auch so reingeht, dass er anlässt. Wir haben sich gewundert, es ist gegangen. Wie so ist gefragt worden, weißt, wir gehen jetzt zum Captain-Team, zum Herden, Stamm und fragen mal, was haltet ihr von dem Trainer? Oder ob sie es einfach wie Winter von Heber kommt, von sich aus gehen, nein, ja nicht. Das fände ich noch interessant, wie der Ablauf war. Aber sonst bin ich voll mit dir, dass man das muss anlässt. Weil sie, was willst du mit einem Trainer, wo das Team nicht dahinter steht? Das wäre absoluter Blödsinn, das zu machen. Das sehe ich natürlich auch so.
Der Ablauf würde mich natürlich interessieren. Das ist so, wie ist das zustande gekommen? Ist der Captain mal vorsprechen mit der Stimme der Mannschaft hat man das intern diskutiert. Ich denke eben, es ist eine kleine Welt, man kommt so viel mit, aber ich gehe davon aus, dass die Spieler von dem schon Wimpern bekommen haben. Das könnte das Thema sein, das geht ja über, du hast ja irgendwo überall irgendeinen Kollegen im Team, der schon mal gespielt hast mit ihm. Das auch schon zur Mannschaft ist gedreht worden, bevor es vielleicht die Führung hat gewusst. Du, da kommt er zu euch. Aber es wäre sicher interessant, mal das Ganze zu hören.
Um den Übergang zu machen, wo die Spieler ziemlich sicher kein Mitspracherecht haben, ist beim Design des Dress. Und dort ist dir etwas aufgefallen, was mir natürlich nicht ist aufgefallen, aber tu doch das gerne hier mal erzählen. Los!
Wieso sagst du jetzt so klar, mir ist das natürlich nicht aufgefallen? Das hätte ja dir vielleicht auch können.
Nein, dir ist es natürlich aufgefallen.
Also, ja, weil, also ich tue mich auch ein bisschen um. Dress ist immer Thema, schon als Kind, die Dress, die habe ich aber gemalt, die kleinen Bücher, die habe ich lieblich gemalt, von all diesen Teams jedes Jahr wieder. Als ich das Liebling gesehen habe, Champions League, das ist ja das erste, was man gesehen bekommen hat, habe ich gesagt, du, das mahnt mich einfach gerade an das Liebling. Saison 91-92, das war das blecke Liebling. Die zweite blecke Version, es hat eine erste gegeben, mit diesen Dreieckchen in Gelb-Rot. Die älteren Generationen wissen, was ich meine. Und dann hat es eine zweite gegeben, die dann einfach so ausgesehen hat, wie das heutige Champions League-Dress mit Gelb-Rot auf den Schultern. Das ist mal das eine. Und das finde ich immer cool, wenn man ein bisschen back to the roots geht. Ich habe immer Freude an Retro und ich habe Freude an möglichst einfachen, klaren Liebli mit klaren Farben. Nicht so Farbverläufe und so Zeug. Und nur mit Werbung. Und das Dress, das jetzt in Meisterschaft gedreht wird, das hat wieder einen blauen Streifen. Das ist blau-gelb-rot auf den Schultern. Und das blau-gelb-rot haben wir. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Es gibt sicher solche, die sagen, halt. Dort und dort war das vielleicht auch noch gewesen. Ich würde sagen, dass wir das zuletzt gesehen haben in der Saison 93-94. Dort hat man genau die Schulterpartie gehabt. Und dann hat man das 94-95 auch noch mal gehabt. Dort dann noch mit einem Maskottchen dazu, wo man nicht näher darauf einweihen kann, weil dann ist man Ende der Saison abgestiegen. Und es ist aber die Saison 93-94, wo Martin Steinecker natürlich auch schon in dieser Mannschaft gespielt hat, schon als gestandener Junioren-Nationalverteidiger und Nationalverteidiger, schon an WM gespielt hat in München. Und vielleicht, das könnte man vielleicht mal herausfinden, ob der Steinecker, ob der Stoney da hat, irgendetwas dazu gesagt oder ob das rein marketingtechnisch, kommen wir jetzt wieder blau rein auf die Schulterpartie und auch auf dem Ärmel ist ein blaues Linienli, was wir letztes Jahr nicht hatten. Und das mahnt an 93-94.
Mir gefällt es einmal, das weisse Auswärtsdress. Das muss ich noch, da hat mich etwas erfrischend anders. Und man weiss ja, man muss im Bio ist dünn sein mit Farben. Wenn du da mit irgendwelchem Blau noch wieder vorkommst, das ist natürlich schon fast gefährlich, was du da hast entdeckt. aber ich
finde... Einmal haben wir ein falsches Rot gehabt.
Ja, genau. Aber ich finde es schön. Und vielleicht noch eine Anekdote, die mir jetzt einfach in Sinn, wegen, wenn man ja in Schwarz hat gespielt, bin ich ja Junior gewesen bei mir HC Bio. Und das weiss ich noch, man musste alles wechseln. Zum Teil mussten wir auch die Helme müssen schwarz haben. Also schwarz, glaub, bei uns ganz ja. Jungen, glaube nicht, das wäre ein bisschen zu teuer gewesen. Aber haben wir die Eliten und so mussten wir auch schwarze Helme haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das an damalige Trainer Mike Zettel sein Verbrechen. Nein, nicht sein Verbrechen. Einfach seine Dinge gesehen. Er wollte, dass man nicht mit Rot spielt, weil das, ich paraphrasiere jetzt, der Gegner zu aggressiv macht oder so. Sondern wir wollen schwarz, das tut der Gegner eher beruhigen und so. Und darum ist man dann, hat man bessere Chancen zu gewinnen oder so. Mike Zettel, oder hat der geheißen?
Ja,
das ist jetzt das alles sehr aus dem Kopf raus, ohne zu recherchiert zu haben. Aber ich glaube, das ist der zumal, das ist so gewesen.
Das mit der Geschichte höre ich natürlich das erste Mal. Da bin ich natürlich ganz, da lasse ich ganz genau hin bei so Sachen. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Aber das ist natürlich grossartig. Die Story ist natürlich, da hat man da noch auf Schwarz gewechselt. Das habe ich nämlich nie gewusst bis heute. Das war ja dann in der Nationalliga B-Zeit, wo man plötzlich schwarz war. Ich habe mich nie gefragt bis heute, warum. Ich hatte noch nicht so viel zu tun gehabt mit Biel, wie es heute der Fall ist. Aber ja, sehr interessant. Und da hat der Trainer so viel Einfluss
vielleicht gehabt. Vielleicht hat uns jetzt jemand zugelassen, der uns das auch noch kann bestätigen kann, ob das wirklich stimmt. Das nehme ich Wunder. Aber ja, das ist so im Kopf, das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Wäre hochinteressant, wenn wir einen haben, der sagt, hey, genau, der Zettel hat das und das und wegen dem und dem. Das wäre, ja, sehr willkommen. Solche Sachen, auch die anderen Sachen, die ich erzählt habe, wenn etwas nicht stimmt oder jemand sieht, noch haltet, hat es noch den Stress gegeben. Sind wir auch froh, auch wenn es hier nur um, es geht um Liebling und nicht um Sport. Und doch ist der neue ein wichtiger Bestandteil.
Das kann ich nur unterschreiben so. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, alle Themen, die wir uns haben aufgeschrieben, durchgegangen. Die habe ich noch, jetzt mein Telefon wieder. Moment schnell. Hallo?
Ciao Moritz, da ist Kevin. Ich muss auch noch etwas sagen zu diesen Schiedsrichterentscheiden. Da gibt es einfach keine Diskussion. Der Willi Vöcklin ist einfach seine Sache. Da kannst du jetzt alle diskutieren. Denn in der CHL, wenn ich da oben gewesen wäre in dem Schweden, ich habe noch unter dem Jons Lett vorgespielt. Mit mir hätten wir Bettmatch gewonnen. Und das Liebli, wenn ich hätte mitschwätzen können, dann hätten wir in Grien, Gel, Weiss gespielt, wie sonst unsere Sissache. Und Marco Streit, der ja da die gute Arbeit macht, den habe ich dann auf Biel geholt, gell? Nehmen wir doch ein bisschen zusammen hier in diesem Podcast.
Und schon wieder hat er aufgehängt, das geht aber schnell. Ja. Das war es vom zweiten Flipparts Podcast. Wir hoffen, ihr habt euch unterhalten. Uns hat es einmal einmal mehr Spass gemacht. Wir sind in zwei Wochen voraussichtlich wieder mit einer neuen Sendung am Start. Und es wird sicher Themen geben. Und wie gesagt, schreibt uns über Social Media oder per E-Mail eure Fragen, Anregungen und alles sonst, was ihr von uns wissen oder loswerden
wollt. Auch von meiner Seite. Merci fürs Zuhören und gerne wieder in zwei Wochen.
Tschüss, bye bye.